Wenn Martin Luther einen biblischen Text auslegte, so war seine Auslegung immer Christus-zentriert. Vor allem anderen war er davon überzeugt, dass seine Hauptaufgabe als Prediger des Evangeliums darin bestand, die Herrlichkeit Gottes zu preisen. Deswegen bestimmte nur eine Frage Luthers Beurteilung einer Predigt. Ging es um Christus? Denn wenn es nicht der Fall gewesen war, so wäre die Predigt besser gar nicht erst gehalten worden. Doch wenn die Predigt Christus erhöhte, so ehrte sie auch Gott. Wenn Luther predigte, war die rettende Gnade Gottes, die sich in der Gerechtigkeit Jesu Christi zeigte, sein ständiges Thema. Für ihn war das das Herz der Schriften des Evangeliums selbst, die gute Nachricht von Christi Sieg über Sünde und Tod. Und er sagte: Es besteht kein Zweifel darüber, dass die gesamte Schrift auf Christus allein hinweist. Wenn man nun Christus aus der Schrift herausnimmt, was würde bleiben? Und die Antwort ist offensichtlich: Nichts würde bleiben. Luther war geradezu begeistert von Christus. Er war sich vollkommen klar darüber, dass der Hauptgegenstand seiner Predigt die erhabene Person Christi und sein Erlösungswerk sein sollte. Und er bekannte: Wir wollen nur ihn allein verkündigen, den wahren Gott und Menschen, der für unsere Schuld gestorben ist und zu unserer Rechtfertigung wieder auferstanden ist. Dies mag wie ein begrenztes und eintöniges Thema erscheinen, doch wir werden niemals damit fertig werden. Ich habe heute das Vorrecht, über das Thema Solus Christus zu predigen, allein Christus. Und dazu möchten wir uns einen Text anschauen, und zwar den Predigttext ist heute in Apostelgeschichte Kapitel 4. Wir werden die Verse 7 bis 12 lesen. Apostelgeschichte 4, die Verse 7 bis 12. Ist in unserer Gemeindebibel. Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie, hier ist die Rede von Petrus und Johannes, die vom Hohen Rat sind: Durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt, zu ihnen: Ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesus Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund war, gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Wie kann ein Sünder vor dem dreimal heiligen Gott bestehen? Wie kann ein schuldiger Sünder im Himmel vor dem gerechten Gott akzeptiert werden? Auf der einen Seite, da haben wir die katholische Kirche zu der Zeit der Reformation, die sagt: Wir werden gerettet in Christus und. Sie leugnen nicht, dass die Rettung in Christus ist. Sie fügen einfach noch etwas hinzu. Sie sagen: Die Rettung ist in Jesus Christus und in guten Werken. Oder Jesus Christus und die Gemeindemitgliedschaft und der Taufe und der Beichte und der Mariaverehrung und dem Fegefeuer und den Sakramenten. Jesus Christus und dein Gebet zu den ganzen Heiligen, darin ist die Errettung zu finden. Und die Liste ist noch lange nicht zu Ende. Doch die Reformatoren haben gegen diese Irrlehre gekämpft. Martin Luther, Johannes Calvin, William Tyndale, John Knox, sie haben ihre Stimme erhoben. Denn es war die Stimme der Bibel. Und so stehen sie der römisch-katholischen Kirche gegenüber und sagen ihnen, nein, die Rettung ist allein in Christus. Als wir mit unserer Predigtreihe über die Solas begonnen haben, da haben wir ein Blatt bekommen und auf diesem war ein Bild. Auf diesem Bild war ein Tempel mit einem festen Fundament. Das Fundament war Sola Scriptura, die Schrift allein. Die Autorität der Gemeinde ist die Schrift allein und nicht, wie die Irrlehrer behaupten, die Schrift und die menschlichen Traditionen oder die Schrift und der Papst. Das einzige Fundament, auf dem ein Christ stehen kann, ist die Autorität der Heiligen Schrift. Das ist seine Grundlage. Und auf diesem Fundament, dem Andreas begonnen hat, stehen drei massive Säulen, die ein wichtiges Bestandteil des Evangeliums sind. Sola Fide, Sola Christus und Sola Gratia. Allein der Glaube, allein in Christus, allein aus Gnade. Durch den Glauben allein, in Christus allein, durch die Gnade allein. Das ist das Herzstück des Evangeliums. Und auf diesen drei Säulen steht nun ein großes Dach. Das Dach ist voller Schönheit ausgeschmückt. Es ist nämlich das Dach von diesem Tempel mit dem festen Fundament und drei Säulen. Und auf diesem Dach steht drauf, Soli Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Und wenn das Fundament nicht fest genug ist, wenn die Säule nicht existieren, eine fehlt oder sie nur ein bisschen kleiner sind, so stürzt alles in sich hinein. Es wird Gott die Ehre beraubt, die ihm gebührt, wenn man nur eins dieser Solis wegnimmt und oder kleiner macht. Diese Solis, die aus der Reformation entstanden sind, sind das Herzstück eines jeden Christen. Du kannst kein Christ sein und dein Fundament auf die Schrift setzen und auf deine Erfahrungen. Du kannst kein Christ sein und zu deinem Glauben an Christus noch irgendwelche Werke hinzufügen und dich retten. Es ist dieses Fundament, es sind diese drei Säulen und es ist das große Dach, das das Leben eines Christen bestimmt. Zu unserem Thema heute, Sola Christus, also allein Christus, werden wir uns nur den Vers 12 anschauen von dieser Apostelgeschichte, Kapitel 4. Und diesen Vers 12 habe ich in zwei Punkte gegliedert. Also wir werden uns zwei Dinge anschauen in der Predigt heute. Der erste Punkt ist die Notwendigkeit der Errettung. Die Notwendigkeit der Errettung. Und der zweite Punkt ist die Exklusivität der Errettung. Der erste Punkt, die Notwendigkeit der Errettung. Lasst uns mal ganz kurz den Kontext betrachten, in dem das Ereignis stattfindet. Wenn wir Apostelgeschichte 3 und 4 nur mal kurz überfliegen, wir sehen im Kapitel 3 Petrus und Johannes in Jerusalem auf dem Weg zum Tempel. Und vor diesem Tempel sitzt ein gelähmter Mann, der bettelt. Und Petrus und Johannes kommen nun vorbei an diesem gelähmten Mann und er bittet bei ihnen etwas, aber sie haben ihm nichts zu geben. Petrus sagt, Gold und Silber haben wir nicht. Was ich dir aber geben kann, das gebe ich dir. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Und so haben sie ihn in den Namen Jesu Christi geheilt. Und Petrus nahm ihn bei der Hand und so wurden seine Knochen stark und er hüpfte herum und konnte gehen. Und das ganze Volk hat es natürlich mitbekommen. Sie kannten den gelähmten Mann, der dort bettelt. Und so gingen sie zu Petrus und Johannes. Und Petrus und Johannes redeten mit dem Volk. Das wollten die Priester nicht. Und so ließen sie beide festnehmen. Am Abend bis zum nächsten Morgen. Und am nächsten Morgen, mit Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat, vor den Priestern geführt. Und die fragen ihn, in Vers 7 haben wir es gelesen, in welchem Namen oder in welcher Kraft habt ihr den Gelähmten geheilt? Das ist der Vers 7, Kapitel 4, mit dem wir begonnen haben. Und Petrus gibt in den Versen 8 bis 12 die Antwort auf diese Frage. Er steht vor dem Hohen Rat und sagt ihnen, es gibt ein Heil. Es gibt Rettung für die Sünder durch Jesus Christus. Das größte Problem eines Menschen ist die Rettung seiner Seele und nicht sein finanzieller Zustand oder nicht sein sozialer Status. Es ist sein geistlicher Zustand vor Gott, was die größte Not eines Menschen ist. Wir haben vorhin gelesen, die Thesen von den Sola Christus und der siebte Punkt, da stand Folgendes drin, ich möchte es nochmal lesen, der siebte Punkt. Das wahre Dilemma der Menschheit sind nicht Einsamkeit, geringes Selbstvertrauen, Depression oder andere persönliche Probleme, die uns nur dazu bringen, uns wie Opfer anstatt wie Täter zu fühlen, sondern es ist die Sünde. Daher liegt die einzige Lösung für die Menschheit in dem Gottmensch Jesus Christus. Und wenn wir uns, oder wenn du dir nochmal genau den Vers 12 anschaust, dann lesen wir nicht folgende Worte: Und es gab mal eine Errettung, oder es wird eine Errettung geben, wenn du einmal in deinem Leben nach Rom gereist bist und dort an irgendeiner Kirche die Treppe hochgeklettert bist, auf deinen Knien mit dem Vater unser auf jeder Treppe. Nur dann wirst du gerettet. Wir finden das nicht in unserem Text. In unserem Vers sehen wir, dass es Errettung gibt und die Errettung ist in keinem anderen zu finden als in der Person und dem Werk Jesu Christi. Und die Aussage ist die größte, die du jemals einem Menschen geben kannst. Es gibt Errettung. Und mit dieser Aussage kommen natürlich drei Fragen hoch, die ich dir stelle und beantworten möchte. Drei Fragen. Was bedeutet Errettung? Vor wem oder vor was muss ich gerettet werden? Und warum ist es überhaupt so wichtig? Was bedeutet es, dass es eine Errettung gibt? Und wenn wir das Wort Errettung anschauen oder wenn wir die Errettung selber betrachten, dann gibt es einen negativen Bereich, einen negativen Teil und einen positiven Teil bei der Rettung. Der negative Teil bedeutet, errettet zu sein von etwas. Und der positive Teil bedeutet, errettet zu sein für etwas. Zum Beispiel bist du am Ertrinken oder du bist gerade im Meer am Ertrinken und wirst von jemandem gerettet. Damit wurdest du vom Ertrinken, vor dem Tod, gerettet zum Leben. Das Wort errettet bedeutet auch oder kann übersetzt werden mit befreit. Und jeder Mensch in diesem Gebäude, jeder Mensch auf der Welt muss befreit werden von der Herrschaft der Sünde. Das ist der negative Teil, in dem sich der Sünder befindet. Und der positive Teil bedeutet, dass der Mensch zu einem Gott wohlgefälligen Leben gerettet wird. Es wird die zerstörte Beziehung, die zwischen Gott und dem Menschen besteht, wiederhergestellt. Das ist die Bedeutung der Errettung. Die zweite Frage, die dann kommt, vor wem oder vor was musst du gerettet werden? Vor wem oder vor was musst du gerettet werden? Arthur Sproul sagte mal zu diesem Punkt oder zu dieser Frage, als er sehr jung war, gerade mal auf dem College, da kam ein eifriger Christ zu ihm, voller Tatendrang, und fragte ihn, Freund, bist du errettet? Und darauf antwortete Arthur Sproul zu ihm, gerettet wovon? Und der junge Mann war ganz sprachlos, überrascht von seiner Frage. Und es war offensichtlich, dass er nicht über die Bedeutung der Frage, die er den Arthur Sproul gestellt hatte, gut nachgedacht hatte. Vor wem oder vor was muss der Mensch denn gerettet werden? Hast du dir schon mal diese Frage gestellt? Vielleicht wird es dich jetzt überraschen, wenn ich dir die Antwort auf diese Frage gebe. Du als Sünder musst gerettet werden vor Gott selbst. Vor dem Zorn des Allmächtigen und des Heiligen Gottes muss der Sünder gerettet werden. Du musst nicht von der weltlichen Einsamkeit gerettet werden. Du musst nicht vor der Unsicherheit oder vor der Armut gerettet werden. Wir müssen nicht von den ungerechten Menschen gerettet werden. Deine größte Not ist der dreimal heilige Gott, der in seiner Gerechtigkeit seinen Zorn gegen den Sünder richtet. Von diesem Gott musst du gerettet werden. Und die dritte Frage: Warum ist Errettung so wichtig oder warum brauche ich sie überhaupt? Um auf diese Frage zu antworten, möchte ich mit dir ein paar Bibelstellen anschauen. Im Psalm 5, in den Versen 5 bis 7, finden wir folgende Aussage von David. Im Psalm 5, in den Versen 5 bis 7, dort lesen wir: Denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen. Du hasst alle Übeltäter. Du vertilgst die Lügner, den Blutgierigen und Falschen verabscheut der Herr. Es wird sehr oft eine falsche Annahme gemacht aus diesen Versen. Viele sagen, dass Gott nur die Sünde hasst, nur das Böse, aber den Sünder, den liebt er. Doch hier schreibt David, dass Gott die Übeltäter hasst. Die Person, die es tut. Wir dürfen die Wahrheit nicht vor den Menschen verbergen oder ihnen einfach nur sagen, ja, Gott liebt dich, er hat einen wunderbaren Plan für dich. Gott ist jeden Tag zornig auf den Übeltäter. Jetzt lesen wir unsere nächsten Bibelstelle. Psalm 7, Verse 12 bis 14. Psalm 7, Verse 12 bis 14, dort finden wir: Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt. Wenn man nicht umkehrt, so schärft er sein Schwert, hält seinen Bogen gespannt und zielt und richtet auf jeden tödliche Geschosse. Seine Pfeile steckt er in Brand. Es ist Gott, der mit dem Bogen dasteht und auf den Sünder zielt. Und Spurgeon sagte zu diesem Punkt: Gott verfehlt niemals sein Ziel. Psalm 11, Vers 15, noch ein weiterer Punkt zu der Frage, warum ist es wichtig, gerettet zu werden. Psalm 11, Vers 5, der Herr prüft den Gerechten, aber den Gesetzlosen und den, der Frevel liebt, hasst seine Seele. Deswegen müssen wir gerettet werden. Nicht, weil am Ende unseres Lebens ein Paradies auf uns wartet, wenn wir Sünder sind, sondern weil der gerechte Gott sein Gericht über uns kommen lässt, wenn wir nicht seine Kinder sind. Deswegen ist auch die Errettung in deinem Leben von größter Priorität. Es ist für dich viel wichtiger zu wissen, wie dein Verhältnis mit Gott ist, als wie dein Verhältnis zwischen anderen Menschen ist. Es ist viel wichtiger für dich zu wissen, wo du leben wirst nach diesem Leben auf dieser Erde, als wo du lebst in diesem Leben hier. Es ist viel wichtiger für dich, auf deinen geistlichen Zustand zu schauen, als auf deinen körperlichen Zustand. Deswegen möchte ich dir direkt die Frage stellen: Bist du gerettet? Hast du die Errettung von Gott empfangen? Denn alles andere ist nicht so wichtig als die richtige Antwort auf diese zwei Fragen. Doch wenn die Errettung so wichtig ist, wo kann ich sie dann haben? Von wem kommt sie oder wie bekomme ich sie? Wie kann ich denn gerettet werden? Und das ist der zweite Punkt, den wir uns heute anschauen. Die Exklusivität der Errettung. Petrus nennt uns nämlich in diesem 12. Vers in der Apostelgeschichte 4 das Kern des Evangeliums. Er spricht über Jesus und die Exklusivität der Errettung. In Vers 12 wird von einer Person geredet und nicht von einem Gegenstand oder einer Tat. Die Rettung gibt es nicht in einer Kirche. Die Rettung gibt es nicht in irgendeiner Einrichtung, einem Gebäude oder der Mitgliedschaft einer Gemeinde. Die Rettung gibt es nicht bei irgendeinem besonderen Pastor. Das Heil, die Rettung gibt es in keiner anderen Person, außer in Jesus Christus, dem Herrn. Und dass es sich im Vers 12 um Jesus handelt, das sehen wir im Vers 10. Petrus sagt nämlich in Vers 10 in unserem Predigttext: So sei euch allen unter dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen, jetzt sagt es, Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus dem Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Es gibt keine Errettung außerhalb von Jesus Christus. Es gibt keine Errettung außerhalb vom Auferstandenen Jesus Christus. Und die Heilige Schrift spricht über diesen Punkt, über die Errettung allein in Christus so klar. Es gibt keinen einzigen Tropfen von der rettenden Gnade, der außerhalb von Jesus Christus ist. Es gibt keine andere Möglichkeit, die rettende Gnade Gottes zu bekommen, außer in den Glauben allein, in Christus allein. Du bist nicht errettet, wenn du einen Teil deines Vertrauens auf Christus legst und den anderen Teil deines Vertrauens auf deine Mitgliedschaft in irgendeiner Kirche legst. Oder auf der einen Seite Christus und auf der anderen Seite deine Werke. Deine Taufe, deine Besuche am Sonntagsgottesdienst. Wenn du zu Christus noch irgendetwas hinzufügst, um gerettet zu werden, dann, lieber Zuhörer, bist du nicht gerettet. Denn du musst dein ganzes Vertrauen auf Christus allein legen. Denn darin ist die Errettung gegründet. Petrus sagt, die Errettung oder das Heil ist in keinem anderen Namen. Das Heil ist nicht in Mose, nicht in Abraham und auch nicht im Apostel Paulus. Auch nicht in Allah, Mohammed, Buddha oder bei Konfuzius. Auch nicht im Namen vom Papst findest du die Errettung. Auch nicht in sonst einem heiligen Namen, also sonst einer Person, der heilig gesprochen ist von der römischen Kirche. Allein in dem Namen Jesu Christi ist die Errettung. Er ist der einzige Sohn, den Gott auf diese Erde gesandt hat, um Sünder zu retten. Er ist der einzige Retter, den die Erde hat. Er ist die einzige Tür, die dich in das ewige Leben führt. Er ist der einzige gute Hirte der Schafe. Er ist das einzige Brot, das ewiges Leben gibt. Die einzige Quelle, die den Durst für immer stillt. Jesus sagt von sich selbst: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Paulus schreibt in 1. Timotheus 2, Vers 5: Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, was ein Mittler macht? Ein Mittler steht zwischen zwei Parteien, die nicht miteinander klarkommen. Zwei Parteien, die verfeindet sind und nicht zueinander kommen können. Und nun kommt ein Mittler ins Spiel. der die Versöhnung bringen soll zwischen diesen Parteien. Ein Mittler muss beide Seiten verstehen. Ein Mittler muss beide Seiten vertrauen. Ein Mittler muss beide Seiten repräsentieren können, damit er die richtige Versöhnung bringen kann. Und so musste es Jesus Christus, der Gott-Mensch sein. Er ist ganz Gott und er ist ganz Mensch. Deswegen war Jesus in der Lage, Gott zu repräsentieren in der Versöhnung, und deswegen war er genauso in der Lage, den Menschen zu repräsentieren, weil er ganz Gott und ganz Mensch ist. Und Johannes sagt uns das in seinem Evangelium. Im ersten Kapitel vom Johannesevangelium in Vers 14 lesen wir Folgendes. Johannes Evangelium 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als den Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Durch die Mittlerschaft Jesu Christi am Kreuz brachte er durch sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung den sündigen Menschen mit dem heiligen und gerechten Gott zusammen. Gott hat uns in seiner Gnade und in seiner Barmherzigkeit seinen Sohn gesandt, um Mittler zu sein zwischen uns Sündern und dem heiligen Gott. Und dieses Handeln von Gott beweist seine Liebe für uns Sünder. Er war nicht in der Pflicht, er musste es nicht tun. Ihn hat keiner gezwungen, einen Mittler zu schicken. Aus der Tiefe seiner ewigen Liebe hat Gott seinen Sohn gesandt. Gott hat seinen Sohn für diese Aufgabe bestimmt, dass er diese Aufgabe erfüllt, damit dem Sünder die Sünde vergeben wird. Es ist alles in Christus vollbracht. Der Apostel Paulus schreibt in seinem zweiten Brief an die Korinther, im 5. Kapitel, dort lesen wir im 21. Vers, 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, und hier ist die Rede von Gott, denn Gott hat ihn, oder den, Jesus Christus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und wenn wir über das Werk am Kreuz nachdenken, wenn wir über das Werk am Kreuz sprechen, dann reden wir immer von einer doppelten Zurechnung. Erstens wird dem Sünder die Sünde von ihm genommen. Sie wird ihm ausgezogen und auf Christus gelegt. Und zweitens wird die Gerechtigkeit, das gerechte Leben Jesu Christi, dem Sünder zugesprochen. Durch die Gnade Gottes, durch den Glauben an Christus, zieht Gott dir deine sündigen Kleider aus und zieht sie Jesus an. Und sein sauberes und gerechtes Kleid wird dir dem Sünder angezogen. Und Gott schaut nun auf dich und er sieht die Gerechtigkeit Jesu Christi, die du anhast. All das wurde durch die Gnade mittels des Glaubens an Christus allein zugesprochen. Der heilige Zorn Gottes für den Sünder wurde allein durch das vergossene Blut Christi gestillt. Und so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Römer 8, Vers 1. Und so hat uns das Werk von Christus befreit von der Knechtschaft der Sünde. Das Erlösungswerk hat dich aus dem toten Zustand ins Leben geholt. Jesus hat nicht einfach nur das Lösegeld bezahlt und dann gesagt, wer will, der kann es nehmen, ja, ich bin dann mal weg. Er hat nicht einfach nur eine Möglichkeit geschaffen, wie wir es heute oft hören. Jesus hat sein Werk vollkommen vollbracht. Er hat uns ins Leben gerufen. Er hat uns an der Hand genommen und uns in das Königsreich seiner Herrschaft gesetzt. Durch sein Werk sind wir nun unter der Herrschaft Gottes. Es gibt etwas, was du niemals vergessen solltest. Wenn der Sohn Gottes dich befreit hat, dann bist du frei. Ich war ein Kind des Teufels, ich war ein Kind der Finsternis und geistlich tot. Nun bin ich ein Kind Gottes und das nur wegen Christus allein. Ich möchte es noch einmal sagen. Es gibt keinen einzigen Tropfen der rettenden Gnade, der außerhalb von der Person Jesu Christi ist. Das ist die Botschaft aus Vers 12 in unserem Predigttext. Und vielleicht sitzt du hier und denkst dir, ja, das hört sich alles ziemlich beschränkt an. Und das ist es auch. Oder du denkst dir, das ist zu exklusiv. Ja, das ist es auch. Oder es ist zu intolerant, was ich hier von mir gebe. Ja, das ist es auch. Intolerant gegenüber jedem anderen Weg, der in den Himmel führen soll. James Montgomery Boyce sagte zu diesem Punkt, ich zitiere hier, oh, wie die Welt solche Aussagen hasst. Wenn du verspottet oder gehasst werden willst oder sogar verfolgt, dann bekenne die Exklusivität von Jesus Christus. Sag, dass Jesus der einzige Retter ist und allein durch den Glauben an Christus wird man gerettet. Mit einer solchen Aussage wirst du auf Gegenwind stoßen. Denn nichts ist dem Verstand des natürlichen Menschen so wider, wie die Aussage, dass Christus allein retten soll. Dass Christus allein der einzige Weg ist. Viele Menschen möchten nämlich noch etwas zu ihrer Rettung hinzufügen. Sie möchten die Sicherheit lieber bei sich lassen. Ja, ich kann noch etwas tun. Es liegt noch in meiner Hand, dass ich gerettet werde. Wenn ich Werke tue, wenn ich Buße tue, wenn ich mich anmelde bei dieser Kirche, ja, dann kann ich mich retten. Es liegt in meiner Hand. Doch du kannst nichts von dir aus tun, um gerettet zu werden. Du kannst dich nicht selber auf den Weg der Rettung setzen. Du kannst dich nicht als geistlich Toter in das Leben bringen oder dich für das Leben entscheiden. Es ist das Wirken der Gnade Gottes durch den Glauben allein an Jesus Christus allein. Und ich hoffe, du siehst diese Exklusivität der Errettung, dass allein in Jesus Christus die Errettung ist. Und ich hoffe, dass du nun verstehst, warum die Reformatoren für diese Wahrheit gekämpft haben, warum sie bereit waren, ihr Leben zu geben für diese Wahrheit, bis in den Tod. Und diese Wahrheit ist das Fundament eines jeden Christen. Doch wie schnell bist du bereit, diese Wahrheit ein kleines bisschen zu lockern? Du willst nicht als Fundamentalist dastehen. Und wie in aller Welt kannst du noch behaupten, dass du allein auf den richtigen Weg bist? Wie kannst du noch sagen, dass allein Christus rettet, dass allein in ihm das Heil ist? Es gibt doch so viele andere Religionen, andere Glaubensrichtungen, andere geistliche oder spirituelle Gruppierungen. Denkst du nicht auch, dass die wahr sind? Die Bibel macht aber deutlich, dass in keinem anderen, in nichts anderem das Heil ist, außer in dem Herrn und Retter Jesus Christus. Lass uns den Vers 12 nochmal anschauen, aus unserem Predigttext. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Diese Wahrheit soll dein Zeugnis sein unter den Menschen, die dich umgeben. Diese Wahrheit soll dein Zeugnis sein in der Schule, unter deinen Mitschülern. Diese Wahrheit sollst du leben, wenn du auf der Arbeit bist und deine Kollegen dich sehen. Du sollst diese Wahrheit ausleben unter deinen Nachbarn, unter denen du lebst. Du sollst für diese biblische Wahrheit einstehen. Und nicht einfach nur und nicht irgendwann mal behaupten, ja, es kann sein, es gibt vielleicht auch andere Wege in den Himmel. Die Heilige Schrift sagt, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und halt an dieser biblischen Aussage fest. auch wenn du als intolerant bezeichnet wirst. Denn auch Gott selbst ist intolerant mit allem, was außerhalb seiner Wahrheit oder seinem Wort ist. Das Erlösungswerk von Jesus Christus ist keine Erfindung von Menschen. Es gab nicht irgendeinen, der sich mal gedacht hat, ich kann nicht von mir aus gerecht stehen, ich denke mir da mal was aus. Der Geber dieses Namens, in dem das Heil ist, ist Gott der Vater. Er selbst ist der Geber und die Quelle der Errettung. Er hat seinen Sohn in die Welt gesandt. Johannes 3, Vers 16, jedes Kind kennt den Vers auswendig und so gut wie auswendig. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Oder Römer 5, Vers 8, da schreibt Paulus, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Niemand sonst konnte von einer Jungfrau geboren werden. Niemand sonst hätte das Gesetz Gottes vollkommen erfüllen können. Niemand sonst konnte für meine Sünden sterben. Niemand sonst konnte mich mit dem heiligen Gott versöhnen. Niemand sonst konnte die gerechte Strafe für meine Sünden zahlen. Niemand sonst konnte wieder auferstehen. Niemand sonst kann mich vor dem Vater so vertreten, wie es Jesus tut. Niemand sonst kann dich retten, auch du selbst nicht. Und so gibt es nichts, rein gar nichts, was wir zum Erlösungswerk hinzufügen können, außer unsere eigene Sünde. Es sind nicht unsere Werke, nicht unsere Entscheidung, gar nichts, die uns erretten können. Ein Theologielehrer fragte mal seine Klasse, was kann ein toter Mensch tun? Was kann ein toter Mensch tun? Und ein Schüler rief laut, nur stinken! Und das ist genau das, was du als Sünder, der geistlich Totes, machen kannst. Und so komme ich wieder zurück zu der wichtigen Frage, die ich dir stellen möchte. Bist du gerettet? Hast du die Erlösung in Jesus Christus allein durch den Glauben an ihn? Denn dieser Jesus Christus führte ein gerechtes Leben auf dieser Erde. Er war ohne Sünde und erfüllte das ganze Gesetz Gottes vollkommen, dass du und ich jeden Tag brechen. Er ging an das Kreuz, um dort zu sterben und alle Sünden von den Menschen, die an ihn glauben, vor Gott zu tilgen. Er trug an diesem Kreuz den ganzen Zorn Gottes. Er vergoss sein Blut und rief, es ist vollbracht. Das Erlösungswerk wurde vollbracht. Das Opfer wurde geopfert. Und so gibt es die Errettung in keinem anderen als in Christus. Es wurde kein anderer Name gegeben, in dem das Heil ist. Es ist allein in Christus. Christus ist es, der den Sünder vor dem gerechten Gericht Gottes befreit. Er ist es, der jedem, der Buße tut und an ihm glaubt, seine eigene Gerechtigkeit zuspricht. Und nur so kannst du vor dem dreimal heiligen Gott bestehen. Durch Christus allein. Ich möchte meine Predigt mit der Aufforderung von Apostel Paulus schließen. In Apostelgeschichte 3, Vers 19 bis 20, dort sagt er, Apostelgeschichte 3, Vers 9 bis 20, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus. Amen.